Herzlich willkommen zu einem weiteren Thieme-Podcast zum Thema Hypophosphatasie. Mein Name ist Dr. Falk Stierkart, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Podcaster und ich darf mich recht herzlich bei Thieme und Alexion für die Präsentation dieses Podcastes bedanken. Was ist denn Hypophosphatasie eigentlich? HPP ist eine erbliche und fortschreitende seltene Stoffwechselerkrankung, die schwerwiegende Folgen für multiple Organsysteme im Körper hat und zu Behinderungen und lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. HPP kann Männer und Frauen jeden Alters treffen. Die Erbkrankheit wird durch einen Gendefekt ausgelöst und durch die daraus resultierenden Veränderungen ist eben die alkalische Phosphatase im Körper in zu geringer Aktivität vorhanden. Das führt in weiterer Konsequenz dann zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat und kann viele weitere Symptome wie zum Beispiel Muskelschwäche, Muskelschmerzen, aber auch frühzeitigen Zahnverlust verursachen. HPP ist nicht heilbar, aber man kann es behandeln. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Wüster, einem niedergelassenen Endokrinologen aus Mainz, dessen Schwerpunkt unter anderem schwere und seltene Stoffwechselerkrankungen sind, sowie uns zugeschaltet seiner Patientin Karin, einer HPP-Patientin, die seit vielen Jahren in Professor Wüsters Behandlung ist. Hallo Sie beiden, wie geht es denn?
Mir geht's okay. Ich bin ein klein bisschen erkältet und meine Stimme ist nicht so ganz rein, aber ich gebe mir Mühe.
Und mir geht's sehr gut.
Das ist erstmal schön. Ja, wir haben ja eine gewisse Erkältungsphase zurzeit. Karin, was bedeutet es für Sie, mit HPP zu leben? Wie beeinflusst die Erkrankung Ihren Alltag und vielleicht auch den in Ihrem direkten Umfeld?
Ja, ich laufe mit Rollator und kann keine weiten Wege gehen, höchstens einen Kilometer. Also das heißt, ich kann keinen Waldweg laufen und auch keinen Sandstrand. Also meine Wege sind etwas eingegrenzt und ich steige auf keine Leiter, ich kann keine Treppen laufen, das ist sehr beschwerlich für mich. Ich benötige eine behindertengerechte Wohnung und Unterstützung bei der Körperpflege. Aus diesem Grund lebe ich im betreuten Wohnen mit Versorgung und ich achte auf phosphatarme Ernährung. An Veranstaltungen kann ich nur teilnehmen, wenn diese ebenerdig erreichbar sind. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn ist auch schwierig zu benutzen, weil das Ein- und Aussteigen schwierig ist. Ich darf kein Risiko eingehen, da ein Sturz für mich katastrophal enden würde. Also die Gefahr der Vereinsamung besteht.
Karin, jetzt sind Sie schon ein älteres Semester und wirken auf mich eigentlich relativ fit. Wie war denn so die Geschichte dahin? Das, was Sie jetzt erzählt haben, trifft ja auch auf viele Menschen zu, die in ihrem Alter vielleicht einfach ja eine Osteoporose oder andere Dinge haben. Aber bei Ihnen war das, glaube ich, schon früher der Fall.
Ja, als Kind in der Schulzeit war eigentlich der Sport für mich ein Horror. Ich konnte nicht schnell laufen, nicht weit springen. Ich kam immer als Letzte ins Ziel. Also die Wanderausflüge habe ich gar nicht gern teilgenommen, weil ich schlecht und nicht weit laufen konnte. Ich war schnell ermüdet. Also ich war da schon etwas eingeschränkt.
Sie wussten aber damals noch nicht, was mit Ihnen eigentlich los ist.
Nein. Meine Krankengeschichte fängt mit der Hypophosphatasie 1991 erst an. Vorher war mein Zahnarzt schon sehr verwundert. Mir fielen die Zähne aus als Kind. Ich hatte immer eine Zahnlücke und wie ich 19 Jahre alt war, hatte ich eine totale Zahnprothese. Ich hatte keinen eigenen Zahn mehr im Mund.
Und was war damals so die Idee der Ärzte?
Ja, keine. Es waren Fragezeichen. Aber mein Zahnarzt hat mich, wie ich so 12 war, nach Frankfurt in die Universitätsklinik überwiesen und zur Kontrolle. Und da wurde ich von Zahnarzt zum Augenarzt zum Internisten und überall hin überwiesen. Und die haben auch alles Mögliche mit mir veranstaltet. Zum Schluss kam dann raus, ja, mein Unterkiefer ist zu schwach, der kann die Zähne nicht halten.
Und dann beschränkte sich.
Das war ja logisch, aber warum der Unterkiefer schwach ist, das konnten die auch nicht feststellen. Das war 1953 oder 55. Das war kurz nach dem Krieg und da war die Medizin ja noch in den, also nicht in der Form wie heute.
Und da beschränkten sich die Symptome aber nicht nur auf die Zähne, sondern es ging weiter für Sie.
Ja, also körperlich. Ich hatte so ziemlich alle Kinderkrankheiten und oft starke Kopfschmerzen. Das ist auch ein Symptom. Und also ich war etwas ein Außenseiter, kann man sagen, war ich körperlich gesehen.
1991 haben Sie diese Symptome zu Professor Wüster geführt. Was war denn der Grund und wie sind Sie denn an den Professor geraten?
Ja, also meine Geschichte mit Hypophosphatasie beginnt 1991. Ich hatte Fraktur beider Oberschenkel ohne Sturz. Ich war nicht gestürzt. Also das waren sogenannte Ermüdungsbrüche. Und ich wurde in die orthopädische Uniklinik Frankfurt eingeliefert und war dort 3 Monate. Nun begann das große Rätselraten. Nach Rücksprache mit Professor Wüster wurde nach der Ursache geforscht. Und zwar, es wurden viele Röntgenbilder von mir erstellt, Laboruntersuchungen gemacht, eine Beckenkammbiopsie erstellt, Knochendichte gemessen, Stoffwechselgenetik erstellt, 24 Stunden Urinproben analysiert, ganz Körperskelettsyndigramm durchgeführt. Also, und dann hat sich das Krankheitsbild der Hypophosphatasie herausgestellt.
Herr Professor Wüster, bei 2 spontanen Oberschenkelbrüchen denkt man ja nun eigentlich bei einem jungen Menschen erstmal an was Bösartiges oder an eine Osteoporose. Was waren so Ihre Schritte, die dann tatsächlich zur richtigen Diagnose geführt haben?
Nun muss man wissen, dass 1990 wir noch keinerlei molekularbiologischen Diagnostiken in der Klinik durchführen konnten. Das heißt, wir hatten normales Labor. Und ich erinnere mich noch an damals, dass wir eben diese seltenen Krankheiten in, damals war ich an der Uni Heidelberg, genauer unter die Lupe genommen haben. Und dabei fiel uns eben auf bei der Patientin, dass die alkalische Phosphatase erniedrigt war. Und wir konnten aber noch nicht mal die Stoffwechselabbauprodukte messen, was wir heute ja können. Wir messen Vitamin B6, das Pyridoxalphosphat. Das sind die Abbauprodukte, die eben sich dann im Körper sozusagen niederschlagen, also akkumulieren nennen wir das. Und ich war dann auf dem Kongress in Amerika und habe mit dem damaligen Kollegen gesprochen, der eigentlich am meisten über die Krankheit wusste. Das war der Michael White. Und er sagte, ja, schick mir mal eine Probe, dann gucke ich mal nach diesen Abbauprodukten. Und so rüber haben wir die Diagnose damals gestellt.
Was sind denn jetzt 30 Jahre später aus Ihrer Sicht heute die größten Herausforderungen bei der Diagnosestellung?
Na gut, heute haben wir molekularbiologische Untersuchungen im Blut. Sie hatten ja gesagt, es ist ein Gendefekt, aber es sind 300 Gendefekte. Das ist etwas, was, ja, das ist nicht so einfach, weil das alkalische Phosphatase-Gen ist sehr, sehr groß. Das heißt, je nachdem, wo der Gendefekt ist, ist auch die klinische Symptomatik unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Gendefekte, die machen gar nichts. Ja, da ist im Blut nur die alkalische Phosphatase ein bisschen niedrig, ja, aber du hast keine klinische Symptomatik. Ja, wenn das Gen in einer Stelle getroffen ist, wo das aktive Part des Enzyms getroffen wird, dann ist das Enzym gar nicht mehr in der Lage zu arbeiten und dann hat der Patient natürlich auch deutlich mehr Symptome. Man darf ja nicht vergessen, dass Kinder mit dieser Erkrankung, die das die Erkrankung homozygot haben, die überleben einige Monate. Da ist die Krankheit so schlimm, dass dann ziemlich schnell versterben. Und die Patienten, die das Erwachsenenalter haben, haben ja dann nur ein Gen, also väterlicher oder mütterlicherseits, was kaputt ist. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man eine entsprechende humangenetische Beratung macht. Also ich erinnere mich aus der Zeit, wo wir uns damals in Heidelberg kennengelernt hatten, hatte ich eine andere ältere Patientin, die eben unter dem sogenannten Decknamen der Osteoporose zu uns kam. Und als ich dann wieder mit Michael White konferiert hatte sozusagen und wieder zurückkam, kam sie in die Sprechstunde und erzählte mir, stellen Sie sich vor, Herr Doktor, Meine Tochter hat ein Kind geboren und das ist bei der Geburt gestorben. Ich wusste natürlich sofort, was passiert war. Der Vater, also der Schwiegersohn von der Patientin, hatte auch die Erkrankung versteckt, ohne dass das jemand erahnt hätte. Und dann haben die eben ein homozygotes Kind, also mit einem Defekt an zwei Stellen bekommen von Vater und Mutter. Ne? Von daher ist das schon...
Aber auch sehr selten, oder?
Ja, das ist, sagt man so, das ist ein dummer Zufall gewesen in dem Fall, ja. Aber man hätte es durch eine anständige humangenetische Beratung auf jeden Fall vorher erkennen können. Heute kann man es ja sogar therapieren.
Karin, darf ich Sie fragen, haben Sie denn Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder.
Und die Erkrankung hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt für Sie oder eher nicht?
Nee, ich wusste da ja noch gar nichts davon. Im Alter, wo ich noch gebärfähig war, hatte ich ja keine Ahnung, was ich für eine Krankheit habe. Ich hatte zwar oft Schmerzen in Knochen, Gelenke und so, wenn ich nur mich ein bisschen überanstrengt habe, und da hatte ich Schmerzen und die habe ich mit Schmerzmittel versucht zu reduzieren. Ja. Also Kinderwunsch hatten wir, aber ob meine Krankheit da eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, nein. Also die Fruchtbarkeit ist bei der Erkrankung ganz normal.
Herr Professor Wüster, wir hatten vorhin gesagt, die HPP ist nicht heilbar, aber behandelbar. Was gibt es denn für Behandlungsansätze?
Also wir hatten ja bisher immer die konservativen Möglichkeiten. Das heißt, wir behandeln, wie wir das so im Sprachgebrauch benutzen, eben symptomatisch. Ja, das heißt, je nachdem, was der Patient für Beschwerden hat. Und behandeln wir meistens natürlich mit Schmerzmitteln. Also die Patientin hat ja, bevor sie auf die kausale Therapie gesetzt wurde, eine Fülle von Schmerzmitteln. Frau, können Sie das nochmal sagen?
Ja, zur Linderung meiner Knochen- und Gelenkschmerzen habe ich fast Jahrzehnte Schmerzmittel wie Diclofenac, Tramal, Tilidin, Fentanyl und noch alles mögliche andere. Aber es war immer nur ein kurzfristigen Erfolg. Und
Naja, Sie haben ja sogar die Tickets von Ihren Konzerten mitgebracht. Ja, das fand ich das Größte. Ja, Sie waren ja nie auf irgendwelchen Konzerten. Sie kamen da nie hin. Und dann haben Sie mir DIN A4-Blatt mit zwei Blättern mit lauter Eintrittskarten mitgebracht und haben gesagt, guck mal, das schaffe ich jetzt alles. Ne?
Ja.
Das war schon mega beeindruckend.
Ich kam hier im Rollstuhl hierher. Ja,
genau.
Weil ich Schmerzen ohne Ende, ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Ja.
Und jetzt... Ja, ich laufe mit Rollator. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Professor in Frankfurt operiert hat.
Ja,
und er hat gesagt, laufen Sie lieber am Rollator. Sie dürfen nicht fallen.
Genau.
Wenn ich falle, dann ist große Gefahr. Deshalb laufe ich am Rollator.
Ich wollte Sie eigentlich jetzt zum Schluss noch fragen, wie wichtig eigentlich bei so einer seltenen Erkrankung die Arzt-Patienten-Kommunikation ist. Aber ich glaube, Sie haben das im Vorfeld schon, ohne auf die Frage antworten zu müssen, direkt gezeigt. Gibt es trotzdem irgendwas, was Sie zu diesem Thema oder auch generell unseren Hörern noch sagen möchten, Karin?
Ja, mir ist die Betreuung durch Professor Wüster sehr wichtig. Er ist für mich Ansprechpartner für die Versorgung mit Medikamenten. Er gibt auch meiner Hausärztin Empfehlungen und überwacht meine Therapie. Also ohne ihn wäre unser Gespräch heute nicht stattgefunden.
Herr Professor, das sind doch warme Worte. Was ist von Ihrer Seite vielleicht zum Abschluss noch für unsere Hörer erwähnenswert?
Wichtig ist, dass man das Kardinalsymptom im Labor sozusagen beachtet, auch als Hausarzt, als Patient, diese erniedrigte alkalische Phosphatase, und dann den weiteren Weg über die Hausärzte, Orthopäden, Rheumatologen etc. geht, um dann sozusagen jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Ich bin ja in Deutschland nicht der Einzige. Und da gibt es große Zentren. Häufig sind die Patienten auch in diesen Zentren für seltene Erkrankungen. Auch die sind dann mit uns assoziiert oder wir behandeln dann eben, indem wir kollegial zur Seite stehen.
Ja, wir haben ein sehr interessantes Gespräch mit Professor Wüster und seiner Patientin Karin geführt, in dem wir einen intrinsischen Einblick in die Erkrankung Hypophosphatäsie, aber auch in die Möglichkeiten der Therapie bis hin zum Retten der Leben Neugeborene bekommen haben. Das fand ich extrem interessant und extrem spannend. Wichtig für medizinisches Personal ist daran denken, den Wert im Labor alkalische Phosphatase nicht nur auf seine Erhöhung, sondern auch auf seine Erniedrigung bzw. Reduktion zu beurteilen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Take-Home-Message für uns alle, auch für mich als Allgemeinarzt. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen sprechen durfte, Karin, Herr Professor Wüste, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ich auch.